Der alte Pickup von Luke Carter rumpelte über die ausgefahrene Erdstraße, die zu dem Ranchgelände seiner Großeltern führte. Der Wagen ächzte bei jedem Schlagloch. Staubwolken stiegen auf und hüllten die Luft in ein trübes Grau. Es war der erste Besuch seit 3 Jahren. Damals hatte er die Beerdigung seines Großvaters Henry begleitet, ein Mann, der sein ganzes Leben auf diesem Boden verbracht hatte. Nun kehrte er zurück, nicht aus familiären Gründen, sondern wegen eines Geschäfts. 2 Millionen Dollar. Diese Zahl hallte in Lukes Kopf wider, während er die endlosen Flächen musterte. Hunderte Hektar verbranntes Buschland, Mesquitbüsche, knorrige Eichen, kahle Hügel, auf denen seit Jahrzehnten keine Rinder mehr weideten. Für ihn war das Land karg, für die Entwickler aber ein Rohdiamant, bereit für Luxusvillen und Golfplätze. Alles, was er tun musste, war die Grenzen zu überprüfen, ein paar Dokumente zu unterschreiben und den Verkauf einzuleiten. Die Farm tauchte am Ende einer Biegung auf. Das Haus wirkte, als hätte es seit Jahrzehnten dem Wetter standgehalten. Das einst weiße Holz war zu grauem, aufgesprungenem Material verwittert. Die Veranda hing in der Mitte durch wie ein erschöpftes Tier. Sein Großvater hatte sie nie ausgebessert und stattdessen betont, dass sie dem Gebäude Charakter verlieh. Luke parkte den Pickup neben dem Haus, schaltete den Motor ab und lauschte. Das Schweigen war beinahe greifbar. Kein entferntes Motorengeräusch, kein Flugzeug am Himmel, nicht einmal ein Hund in der Ferne. Nur das gelegentliche Rascheln des Windes im trockenen Gras. Ein Gefühl der Abgeschiedenheit legte sich sofort über ihn. Im Inneren empfing ihn der Geruch von Staub und Holz, alt und unverändert. Möbel standen so, wie sie nach der Beerdigung zurückgelassen worden waren. Jemand hatte dafür gesorgt, dass Strom und Wasser abgeschaltet worden waren, wohl der Anwalt, um Schäden zu vermeiden. Auf dem Couchtisch wirbelte eine kleine Wolke auf, als Luke seine Tasche abwarf. Er hustete und ging dann zum Schreibtisch seines Großvaters, auf dem eine staubige Plane lag. Als er die Abdeckung anhob, entdeckte er die Karten und Dokumente, die er gesucht hatte. Gelbliche Papiere, manche mit verblassten Stempeln aus den 50er Jahren. Damals hatten Henry und May Carter das Land erworben. Die Grenzen orientierten sich an natürlichen Markierungen. Kleine Bäche, Baumreihen und Hügelkämme, kein Raster, keine ordentlichen Grundstücksrechtecke. Alles wirkte ursprünglich und rau. Luke trank einen Schluck aus seiner Wasserflasche, nahm die Karten und trat hinaus in das grelle Licht der Nachmittagssonne. September hatte die schlimmste Hitze des Sommers bereits gebrochen, doch es waren immer noch über 30 Grad im Schatten. Er folgte dem alten Zaun, dessen Pfosten teilweise schief standen, verglich die Gegebenheiten mit den Linien auf dem Plan und markierte die Koordinaten auf seinem Smartphone. Die Fläche erschien größer, als er sie in Erinnerung hatte. Beinahe 300 Hektar, mehr als genug für die ehrgeizigen Baupläne. Für Landwirtschaft war das Gelände ungeeignet, doch für reiche Käufer, die sich nach Abgeschiedenheit sehnten, war es ideal. Als er sich dem südlichen Rand näherte, wo eine Reihe von Eichen und Mesquitbäumen die Grenze markierte, fiel ihm etwas auf. Auf einem der Pfosten thronte ein Schädel. Von weitem hatte er geglaubt, es handle sich um Müll, vielleicht ein Stück Plastik. Doch je näher er kam, desto klarer erkannte er die Form. Es war der bleichweiße Kopf einer Ziege, sorgfältig auf den Pfosten gesetzt. Am Boden war ein Kreis aus Knochen arrangiert. Kleine Rippen, Schädel winziger Tiere, vielleicht Kaninchen, Vögel oder Schlangen. Alles wirkte absichtlich gelegt, zu präzise, um ein Zufall zu sein. »Teenager«, murmelte Luke und trat in den Kreis. Mit dem Stiefelstoß verteilte er die Knochen, bis sie wahllos umherlagen. Ein unerwarteter Schauer fuhr ihm über den Rücken. Er blickte zu den Bäumen, als rechne er damit, jemanden zwischen den Stämmen zu sehen. Doch dort herrschte Stille. Er beendete seine Begehung, während die Sonne tiefer sank. Die Schatten wurden länger, und der Himmel färbte sich in Rot- und Orangetöne. Zurück am Haus fand er im Schrank eine noch versiegelte Flasche Bourbon. Sein Großvater hatte selten getrunken. Auch der alte Generator im Schuppen funktionierte noch, gefüllt mit genug Benzin für Licht und den Kühlschrank. So saß Luke wenig später auf der Veranda, einen Becher Bourbon in der Hand, und blickte über die Weite. Mit dem Untergang der Sonne breitete sich Dunkelheit aus, und schon nach wenigen Minuten erschien der Himmel übersät mit Sternen. Nirgendwo störte künstliches Licht. Das Sternenmeer war atemberaubend, doch es ließ die Landschaft auch noch leerer erscheinen. Die Temperatur fiel rasch. Der Wind trug den Duft von Staub und trockenen Blättern heran. Luke goss sich nach, als sein Blick an der Baumlinie hängen blieb, etwa 200 Meter entfernt. Etwas bewegte sich. Erst dachte er an einen Hirsch. Ein übliches Bild in dieser Region. Doch als sich die Gestalt aus dem Schatten löste, schien sie zu groß, zu aufrecht. Ein Körper, der wie ein Mensch stand, mit langen Gliedmaßen, die sich in falschen Winkeln bewegten. Antler, gedreht und verkrümmt, ragten in die Äste, rissen Blätter herunter. Luke erstarrte. Die Augen des Wesens glühten rot, als hätten sie eigenes Feuer. Dann warf es den Kopf zurück und ein Laut entstieg seiner Kehle, tief und langgezogen, der schließlich in ein Kreischen überging. Die Fensterscheiben hinter Luke klirrten, der Laut schien nicht enden zu wollen. Mit zitternden Händen stellte er den Becher ab, rannte ins Haus, verriegelte die Tür und griff nach der Remington, die noch immer über dem Kamin hing. Das alte Gewehr seines Großvaters fühlte sich schwer in seinen Händen an. Vorsichtig sah er durch das Fenster. Der Hof war leer. Kein Wesen. Keine Bewegung. Nur Schatten, die der Mond allmählich über den Boden legte. Luke überprüfte jedes Fenster, jede Tür, setzte sich dann in den Sessel seines Großvaters, das Gewehr quer über den Knien. Jede kleinste Bewegung ließ ihn hochschrecken. Die Geräusche der Nacht kehrten nach und nach zurück. Grillen zirpten. In der Ferne riefen Kojoten. Aber der Schrei, den er gehört hatte, hallte in seinem Kopf nach. Er redete sich ein, dass es nur ein Tier gewesen war, verzerrt durch Dunkelheit, Alkohol und Einsamkeit. Doch die Erinnerung an die roten Augen blieb. Luke schlief in dieser Nacht nicht. Der Morgen graute langsam über den Hügeln von West Texas, als Luke Carter die Augen öffnete. Sein Nacken war steif vom Schlaf in dem alten Sessel. Die Remington noch immer quer über seinen Knien. Ein fahler Streifen Licht drang durch die staubigen Vorhänge und für einen Moment konnte er sich einreden, dass die Nacht nur ein Albtraum gewesen war. Doch der saure Geruch des Bourbon, der umgestürzte Becher auf dem Boden und die klebrige Spur über die Holzdielen erinnerten ihn daran, dass es real gewesen war. Er schob sich hoch, öffnete vorsichtig die Haustür und blickte hinaus. Der Hof lag friedlich in der Sonne, leer und unscheinbar. Nur das leise Knarren der alten Veranda begleitete ihn, als er hinausging. Die Grillen verstummten, als er die Stufen hinabtrat, als hielte selbst die Natur den Atem an. Carter griff nach den alten Karten seines Großvaters. Trotz der Ereignisse der Nacht wusste er, dass er seine Arbeit beenden musste. Vielleicht war es ein krankes Tier gewesen, ein deformierter Hirsch. Die Vernunft wollte sich gegen das Grauen stellen. Auch ging er wieder entlang der Grenze, die er gestern vermessen hatte, und hielt die Papiere gegen das grelle Licht. Die Sonne stand nun höher, war aber immer noch erträglicher als im Hochsommer. Der trockene Boden knirschte unter seinen Stiefeln. Er folgte der Linie der Pfosten, bis er erneut zu jener Stelle kam, die ihn schon gestern aus dem Tritt gebracht hatte. Der Pfosten mit dem Ziegenschädel stand immer noch dort, als sei er der Wächter einer unsichtbaren Grenze. Der weiße Knochen glühte beinahe im Sonnenlicht. Am Boden lagen die Knochen, die er am Vortag verstreut hatte. Doch sie waren nicht mehr zufällig verteilt. Jemand oder etwas hatte sie wieder in einen Kreis gelegt, noch sorgfältiger als zuvor. Die kleinen Schädel und Rippen wirkten fast wie die Ziffern einer Uhr, präzise ausgerichtet. Carter spürte, wie sein Herzschlag schneller wurde. Das gibt es doch nicht, murmelte er, während er sich umdrehte und in die Bäume starrte. Keine Bewegung, nur die Schatten zwischen den Stämmen. Dennoch hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden. Er zwang sich, die Karten erneut zu prüfen, markierte Koordinaten auf seinem Smartphone und schrieb Notizen in das zerknitterte Heft, das er in der Tasche trug. Doch seine Gedanken blieben bei dem Schädel und den Knochen. Am Nachmittag kehrte er erschöpft zurück. Der Generator im Schuppen sprang widerwillig an, brachte aber genug Strom für das Licht im Wohnzimmer und den alten Kühlschrank. Luke fand ein paar Konservendosen, die sein Großvater wohl vor Jahren eingelagert hatte, und aß mechanisch. Er versuchte, den Fokus auf die Arbeit zu richten. Die Messungen passten, die Grenzlinien waren eindeutig. Der Verkauf an die Entwickler war eigentlich gesichert. Doch als die Sonne sank, kehrte die Beklemmung zurück. Carter setzte sich wieder auf die Veranda, diesmal mit der Remington griffbereit neben dem Stuhl. Er goss sich erneut einen Becher Bourbon ein, mehr aus Nervosität als aus Lust. Die Dunkelheit senkte sich rasch. In dieser Gegend gab es keine sanften Übergänge, kein Zwielicht wie in der Stadt. Es war, als fiele ein Vorhang. Die Sterne erschienen in Scharen, so hell, dass sie Schatten warfen. Luke blickte zu den Bäumen, die nun in der Schwärze verschwanden. Da war wieder Bewegung, ein Flimmern zwischen den Stämmen, ein Schatten, der sich von den anderen unterschied. Er hob den Kopf, hielt den Atem an. Und dann trat es hervor. Es war dasselbe Wesen wie in der Nacht zuvor. Aufrecht, zu hoch für ein Tier, zu fremd für einen Menschen. Die Beine knickten in Winkeln, die unmöglich schienen, während es sich aus dem Schutz der Bäume löste. Die Antler ragten wie groteske Äste empor, kratzten an den unteren Zweigen. Carter griff nach der Remington, hob sie langsam, bemüht, keine Geräusche zu machen. Sein Mund war trocken, seine Hände zitterten. Das Wesen blieb am Rand der Lichtung stehen. Seine Augen, dunkelrot und glühend, fixierten ihn über die Entfernung hinweg. Kein Laut kam von seinen Lippen. Erst nach einer Ewigkeit neigte es den Kopf zur Seite, als studiere es ihn. Dann warf es den Kopf zurück. Der Laut, der nun folgte, ließ Luke fast die Waffe fallen. Ein Dröhnen, das tief begann, sich in einen Schrei verwandelte, der die Luft zu zerreißen schien. Die Fensterscheiben hinter ihm erzitterten, der Boden vibrierte unter seinen Stiefeln. »Nein«, flüsterte er, doch seine Stimme ging in dem Geheul unter. Als das Heulen endete, war der Hof wieder still. Doch das Wesen war verschwunden. Es stand nicht mehr am Waldrand, als wäre es nie dagewesen. Nur die Erinnerung an den Laut hing in der Luft so stark, dass Luke meinte, sie schmecken zu können, metallisch, wie Blut. Er zog sich zurück ins Haus, verriegelte die Türen doppelt und überprüfte jedes Fenster. Mit der Remington auf dem Schoß setzte er sich in den alten Sessel. Er starrte in die Dunkelheit, unfähig zu schlafen. Jede Bewegung des Hauses ließ ihn zusammenzucken. Jedes Knarren im Holz wurde zur Drohung. Die Nacht zog sich endlos. Und immer wieder sah er in Gedanken den Schädel am Zaun, die Knochen im Kreis und die roten Augen, die ihn durch die Schwärze hindurch fixiert hatten. Der Morgen begann mit einem bleiernen Gefühl in der Brust. Luke Carter hatte die Nacht wieder kaum geschlafen. Stattdessen war er in kurzen Schüben eingenickt, jedes Mal hochgeschreckt durch das Gefühl, beobachtet zu werden. Die Remington lag noch quer über seinen Knien, als die ersten Strahlen der Sonne durch die schmutzigen Vorhänge drangen. Er wusste, dass er nicht noch eine Nacht in dem Haus verbringen konnte. Die logische Entscheidung war klar. So schnell wie möglich abreisen. Die Messungen waren abgeschlossen, die Karten ergänzt. Die Entwickler sollten selbst den Rest erledigen. Carter packte seine wenigen Sachen in die Tasche, stopfte sie hastig zusammen, ohne auf Ordnung zu achten, und verstaute sie auf dem Beifahrersitz des Pickups. Die Waffe zerlegte er notdürftig, wickelte sie in ein altes Hemd und legte sie unter den Sitz. Die Fahrt über die staubige Erdstraße schien zunächst harmlos. Doch je näher er der Stelle kam, an der sich die Straße in eine schmale Schlucht hinabsenkte, desto unruhiger wurde er. Alamito Creek verlief dort in einem schmalen Einschnitt, der die Straße seit Jahrzehnten flankierte. Sein Großvater hatte oft erzählt, dass ein alter Abraumhügel aus einer längst stillgelegten Mine drohend über der Passage hing. Henry hatte stets gesagt, eines Tages würde der Hang nachgeben. Und an diesem Morgen hatte er es getan. Carter trat abrupt auf die Bremse, als er um die letzte Kurve bog. Vor ihm türmte sich ein Wall aus Felsblöcken, manche größer als der Pickup selbst. Gestein lag kreuz und quer, so dicht, dass kein Durchkommen möglich war. Die ganze Schlucht war verschüttet, ein massiver Riegel aus grauem Stein, der die einzige Ausfahrt blockierte. »Verdammt«, flüsterte er. Er stieg aus und trat näher. Manche Brocken waren mehrere Tonnen schwer, glattkantig, abgebrochen vom Hang. An den Seiten fiel das Gelände steil zum Bachbett ab. Ein Umfahren war unmöglich. Carter trat gegen einen kleineren Stein, der kaum größer als ein Fußball war. Der Tritt schmerzte mehr seinen Fuß, als dass er etwas bewirkte. Schweiß rann ihm über die Stirn, obwohl der Morgen noch kühl war. Er wusste, die nächste Brücke lag fast 50 Kilometer entfernt, durch unwegsames Terrain, das weder sein Pickup noch er allein zu Fuß bewältigen konnte. Der Gedanke, 20 oder 30 Kilometer durch die Hitze zu wandern, ohne ausreichendes Wasser, ließ ihn schaudern. Er griff nach seinem Handy, obwohl er die Antwort kannte. Kein Signal. Die Ranch war schon immer ein Funkloch gewesen. Sein Großvater hatte für Notfälle ein Satellitentelefon genutzt, aber Luke wusste nicht, wo es geblieben war. Eine Stunde lang versuchte er, kleinere Brocken beiseite zu wälzen, doch jeder Versuch endete im Nichts. Zu schwer, zu dicht, zu viele. Die Sonne stieg höher und brannte unbarmherzig. Der Staub legte sich wie eine zweite Haut auf ihn, seine Kehle war trocken. Schließlich gab er auf, setzte sich auf einen Stein und leerte seine Wasserflasche in wenigen Zügen. »Du kommst hier nicht raus«, sagte er halblaut zu sich selbst. Die Worte klangen in der Stille grotesk laut. Es blieb nur die Ranch. Dort hatte er wenigstens Schatten, Wasserreserven und vielleicht Werkzeuge. Widerwillig kehrte er zum Wagen zurück, startete den Motor und wendete. Das Gefühl, gefangen zu sein, nagte an ihm. Die Straße, die gestern noch wie eine einfache Verbindung zur Welt gewirkt hatte, war nun ein Kerker. Auf halbem Weg über die Weiden sah er es. Mitten im gelben Gras, das ihm bis zu den Knien reichte, stand das Wesen. Still, unbewegt, als wäre es eine Statue. Im hellen Tageslicht war es noch abstoßender. Seine Glieder waren zu lang, die Knie nach hinten geknickt wie bei einem Insekt. Die Antler ragten wie ein groteskes Geweih in den Himmel, ihre Verästelungen unnatürlich symmetrisch, und die Augen, diese roten, glimmenden Augen, leuchteten selbst jetzt unter der grellen Sonne. Carter schluckte schwer, griff fester ans Lenkrad. Ein Teil von ihm wollte Gas geben, direkt auf das Ding zufahren, doch der Rest seines Körpers reagierte instinktiv. Er riss das Lenkrad nach links, ohne zu überlegen. Nur weg von dem Blick, der ihn durchbohrte. Die Reifen rutschten auf dem trockenen Boden, der Wagen sprang über Löcher und Unebenheiten. Das Lenkrad vibrierte in seinen Händen, bis er das Gefühl verlor, Kontrolle zu haben. Dann krachte es. Der Pickup stürzte vornüber, knallte mit der Stoßstange in den Grund eines trockenen Grabens, den das hohe Gras verdeckt hatte. Carter wurde in den Gurt geschleudert, der ihm die Luft aus den Lungen presste. Sekundenlang lag er benommen, während der Motor noch röhrte. Als er wieder klarer sah, bemerkte er, dass die Vorderräder frei in der Luft hingen, unfähig, Traktion zu finden. Er versuchte es mit dem Rückwärtsgang. Die Reifen drehten, schleuderten Staub, ohne Halt zu finden. Noch einmal. Wieder nur ein Quietschen und Spritzen von Dreck. Der Pickup war hoffnungslos verkeilt. Mit fahrigen Händen griff er ins Handschuhfach, zog die Glock hervor, die er seit Jahren mit sich führte. Die vertraute Kälte des Metalls bot kaum Trost. Er öffnete die Fahrertür, sprang hinaus und sah sofort zurück. Das Wesen hatte sich bewegt. Es stand nun nicht mehr in der Mitte des Feldes. Es hatte sich gedreht, seinen Kopf genau in seine Richtung gewandt. Noch immer unbewegt, aber eindeutig wachsam. Carter spürte, wie seine Beine losrannten, noch bevor sein Kopf eine Entscheidung gefällt hatte. Vor ihm lag die Baumlinie, vielleicht 200 Meter entfernt. Die Waffe hielt er fest, sein Atem ging stoßweise, jeder Schritt wirbelte Staub und trockenes Gras auf. Er wagte es nicht, zurückzusehen. Doch in seinem Nacken brannte der Blick der roten Augen. Luke Carter rannte, so schnell ihn seine Beine trugen. Das trockene Gras schlug ihm gegen die Schenkel, seine Stiefel wirbelten Staub auf, jeder Atemzug brannte in der Lunge. Er wagte nicht, nach hinten zu sehen, aus Angst, die roten Augen könnten ihm bereits dicht im Nacken sein. Vor ihm lag die Baumlinie, eine rettende Grenze aus Schatten und Deckung, etwa 200 Meter entfernt. Das Knacken seiner Schritte übertönte alles, doch gerade dieses Fehlen anderer Geräusche ließ ihm die Nackenhaare aufstehen. Kein Rascheln, kein Krachen, kein Hecheln hinter ihm. Die völlige Stille war schlimmer als jedes Geräusch der Verfolgung. Er zwang sich weiter, spürte das Gewicht der Glock in seiner Hand, klein und unbedeutend gegen das, was ihn jagte. Er erreichte die ersten Bäume, stieß durch ein Gewirr aus Mesquitästen, die seine Arme zerkratzten und dünne rote Striemen auf der Haut hinterließen. Das dichte Unterholz zwang ihn, langsamer zu werden. Hinter ihm blieb die offene Weide zurück, doch das Gefühl des Beobachtetwerdens wich nicht. Dann hörte er es. Ein Klicken, rhythmisch, unnatürlich. Kein Tiergeräusch, sondern wie das Ticken eines Mechanismus, der in den Schatten mitlief. Es kam von oben, über ihm, aus den Ästen. Carter blieb abrupt stehen, drückte den Rücken gegen einen Stamm und hob die Waffe. Sein Atem ging stoßweise, viel zu laut in der bedrückenden Stille. Über ihm bewegten sich Äste, schwach, kaum sichtbar, als würde etwas Schweres von Ast zu Ast steigen. Die Bewegungen waren bedächtig, zu geordnet, um Wind zu sein. Er wagte es nicht, nach oben zu blicken. Ein Ast knackte direkt über ihm. Kleine Splitter und Rindenstücke rieselten auf sein Gesicht. Carter hielt die Luft an. Die Finger krampften sich um den Abzug der Pistole. Einen Moment lang war alles still. Dann setzte er sich wieder in Bewegung, stolperte beinahe, während er tiefer in den Wald drang. Der Boden war uneben, von Wurzeln durchzogen. Einmal verfing sich sein Stiefel, er fiel vornüber in ein Gewirr aus Dornen. Die spitzen Ranken rissen sein Hemd auf, Blut tropfte von den Kratzern. Mit einem Keuchen riss er sich los, die Angst stärker als der Schmerz. Das Klicken kehrte zurück, diesmal seitlich von ihm, als würde das Ding ihn im Kreis umlaufen. Carter stolperte über eine alte Wildwechselspur, kaum mehr als ein schmaler Trampelpfad. Er folgte ihm blind, nur fort von den Geräuschen. Dann durchbrach ein Laut die Nacht. Ein Heulen, aber kein tierisches. Es klang gezielt, moduliert, beinahe wie Sprache, nur zu fremd, um verstanden zu werden. Der Ton schwoll an, hallte zwischen den Stämmen, zerschnitt die Luft. Carter stolperte, klammerte sich an einen Ast, um nicht zu stürzen. Sein Herz schlug wie ein Vorschlaghammer. Vor ihm öffnete sich eine kleine Lichtung. In der Mitte stand ein verfallener Hochsitz auf hölzernen Stelzen. Das Holz war grau, verwittert, der Bau schief, aber er bot Höhe, Übersicht und vielleicht Schutz. Carter stürmte darauf zu, packte die improvisierte Leiter aus an den Pfosten genagelten Brettern und kletterte hastig hinauf. Die Stufen ächzten unter seinem Gewicht, drohten zu brechen, doch hielten gerade so. Der gesamte Hochsitz schwankte, als er sich durch die enge Öffnung nach oben zog. Innen war kaum Platz, der Boden übersät mit Laub und Kot kleiner Tiere. Drei schmale Schlitze in den Wänden boten Ausblick, die vierte Wand blieb offen. Der Eingang, durch den er gekommen war. Er drehte sich einmal um die eigene Achse, den Blick durch die Ritzen gerichtet. Die Lichtung war leer. Nur das gelbe Gras bewegte sich sanft im Wind. Doch Carter wusste, dass es nicht verschwunden war. Er spürte die Präsenz, lauernd, geduldig. Die Minuten dehnten sich zu Stunden. Dann trat es am Rand der Bäume hervor. Aufrecht, grotesk, mit Bewegungen, die gegen jedes natürliche Muster verstießen. Seine Antler streiften die Stämme, hinterließen helle Kratzspuren in der Rinde. Schritt für Schritt umkreiste es die Lichtung, mal näher, mal weiter entfernt. Manchmal blieb es stehen, drehte den Kopf in seine Richtung, als könnte es ihn durch die schmalen Schlitze hindurch sehen. Carter hielt die Glock mit beiden Händen, seine Finger taub vor Anspannung. Die Waffe hatte 15 Schuss. Er fragte sich, ob selbst das genügen würde. Dann begann das Wesen ein zweites Mal zu heulen, doch diesmal antworteten andere. Zuerst aus weiter Ferne, dann von einer anderen Richtung. Mindestens 3 Stimmen, die sich überlagerten. Wie eine Unterhaltung in einer fremden Sprache. Das Heulen rollte durch die Bäume, vibrierte im Boden, hallte in Carters Brust. Die Nacht schien endlos. Er kniete in dem wackeligen Hochsitz, das Gesicht dicht am Spalt, während draußen diese unbegreifliche Kreatur ihre Kreise zog. Und in jeder Drehung, jedem Schatten lag die Gewissheit, er war nicht allein, nicht mehr. Luke Carter kauerte in dem morschen Hochsitz, die Knie an die Brust gezogen, die Glock fest in beiden Händen. Jede Bewegung ließ die alten Bretter knarren, und er war sicher, dass unten jedes Geräusch wie ein Donnerschlag wirkte. Durch die schmalen Seeschlitze beobachtete er die Lichtung, während draußen das Wesen seine unheimlichen Kreise zog. Die Nacht hatte längst Besitz vom Land ergriffen. Der Himmel war übersät mit Sternen, die wie kleine Nadelstiche zwischen den Baumkronen funkelten. Doch das Licht half ihm nicht. Die Gestalt bewegte sich lautlos, mal im Schatten, mal knapp an der Grenze des spärlichen Sternenlichts. Immer wieder leuchteten die roten Augen auf, als hätte sie ein inneres Glühen, das die Dunkelheit förmlich zerschnitt. Carter wagte nicht zu blinzeln, aus Angst, das Ding könnte in dem kurzen Moment des Augenverschlusses plötzlich direkt unter dem Hochsitz stehen. Der Schweiß rann ihm den Rücken hinab, klebte sein Hemd an die Haut. Er spürte die Müdigkeit, das Ziehen in den Muskeln, doch die Angst hielt ihn wach. Plötzlich blieb die Kreatur stehen. Sie drehte den Kopf langsam, viel zu langsam, und richtete den Blick direkt auf den Hochsitz. Carter hielt die Luft an. Sein Herz schien auszusetzen, während die roten Augen unbeweglich auf ihn gerichtet blieben. Sekunden dehnten sich, wurden zu Minuten. Dann setzte das Wesen seinen Rundgang fort, als spiele es nur ein Spiel, das er nicht verstand. Die Lautlosigkeit war fast schlimmer als das Heulen der Nacht zuvor. Doch sie endete abrupt. Ein Heuler brach durch die Stille, so nah, dass Carter die Schwingungen im Holz spürte. Es war derselbe Laut, den er schon gehört hatte, aber diesmal klang er anders, kürzer, abgehackt, beinahe wie eine Frage. Und die Antwort kam. Von fern, dann von einer anderen Seite. 2, vielleicht 3 Stimmen, die das Heulen aufnahmen. Ein Chor aus Lauten, die sich überlagerten, aufeinander reagierten, als führten die Wesen ein Gespräch. Carter biss die Zähne zusammen, sein Atem wurde flach. Er begriff, das Ding war nicht allein. Die Geräuschkulisse verstärkte sich, wanderte durch die Wälder, mal näher, mal entfernter. Es klang, als bewegten sie sich im Kreis um die Lichtung, koordiniert, mit Absicht. Carter presste die Stirn an die Wand des Hochsitzes, spürte die raue, splitterige Oberfläche auf der Haut. »Das ist nicht möglich«, flüsterte er, ohne es zu wollen. Seine Stimme klang brüchig, fremd in seinen eigenen Ohren. Er schob sich zurück, lehnte den Rücken gegen die Wand und versuchte, seine Hände zu entspannen. Doch die Finger krampften weiter um die Waffe. Er zählte die Patronen im Kopf. 15. 15 Chancen. Und doch hatte er das Gefühl, dass selbst 100 Schüsse nichts ändern würden. Die Stunden zogen sich. Manchmal war die Lichtung leer. als hätten die Gestalten sich zurückgezogen. Dann wieder tauchte eines von ihnen am Rand auf, wie ein Schatten, der sich aus der Dunkelheit löste. Doch nie wagten sie den direkten Angriff. Es war, als wollten sie ihn mürbe machen, ihn beobachten, testen. Carter spürte, wie seine Beine taub wurden. Die hölzerne Plattform bot kaum Platz und die unbequeme Haltung ließ die Muskeln schmerzen. Ab und zu fiel sein Kopf nach vorn. Schlaf versuchte ihn zu übermannen, aber jedes Mal schreckte er hoch, das Echo der Heuler in den Ohren. Gegen Ende der Nacht veränderte sich die Stimmung. Die Rufe wurden seltener. Schließlich verstummten sie ganz. Nur der Wind wehte leise durch die Äste, brachte das Holz des Hochsitzes zum Knarren. Carter starrte durch die Schlitze, doch die Lichtung lag verlassen da. War es vorbei? Oder nur eine neue Form des Spiels? Der Himmel im Osten begann sich aufzuhellen, ein graues Band, das sich langsam verbreiterte. Mit dem Licht wich die Dunkelheit, aber nicht die Anspannung. Carter spürte, wie seine Glieder zitterten, nicht nur vor Erschöpfung, sondern vor der lähmenden Angst. Er wartete, bis die Sonne ihre ersten Strahlen zwischen die Baumstämme warf. Dann schob er sich langsam zur Öffnung, kroch auf den Knien. Die alten Bretter knarrten und jeder Ton ließ ihn zusammenzucken. Er setzte einen Fuß auf die improvisierte Leiter, spürte, wie das Holz nachgab. Vorsichtig kletterte er hinab, Schritt für Schritt, bis seine Stiefel den Boden berührten. Er blieb regungslos stehen, die Waffe erhoben, die Augen auf den Waldrand gerichtet. Nichts. Kein Geräusch, keine Bewegung. Nur das Rascheln von Gras im Wind. Mit langsamen Schritten verließ er die Lichtung, immer wieder stehenbleibend, lauschend, die Glock in Bereitschaft. Der Morgen brachte keinen Trost. Nur ein schwaches Gefühl der Atempause. Doch Carter wusste, dass er sich irrte. Das Wesen war noch da draußen. Und es war nicht allein. Luke Carter bewegte sich vorsichtig durch den Wald, die Glock in der Hand, die Augen unablässig auf den Boden und die Bäume gerichtet. Jeder Schritt auf dem Laub wirkte zu laut, jedes Knacken einer Wurzel ließ ihn zusammenzucken. Der Morgen war zwar heller geworden, doch das Licht brachte keine Erleichterung. Stattdessen schien es, als würde die Sonne die Schatten nur tiefer in die Mulden zwischen den Stämmen drücken. Nach etwa 20 Minuten erreichte er den Waldrand. Vor ihm lag das weite Weideland, das zurück zum Ranchhaus führte. In der Ferne, auf einem kleinen Hügel, sah er das Dach des Gebäudes, daneben die verfallene Scheune. Sein Truck steckte noch immer im trockenen Graben, die Vorderräder in der Luft hängend. Allein der Anblick machte ihm klar, dass er ohne Hilfe nicht weiterkommen würde. Vorsichtig trat er aus der Deckung der Bäume. Jeder Schritt ins offene Grasland fühlte sich an wie eine Einladung. Er zwang sich, nicht zurückzuschauen, auch wenn er sicher war, dass ihn etwas beobachtete. Der Weg zog sich endlos, doch schließlich erreichte er die Scheune. Die breiten Doppeltüren hingen schief in den Angeln, quietschten leise im Wind. Carter schob sie auf, der Geruch von Staub, Öl und altem Heu schlug ihm entgegen. Drinnen herrschte Dämmerlicht. Alte landwirtschaftliche Geräte lagen vergessen in den Ecken, verrostete Pflüge, ein halber Sack mit Tierfutter, der längst von Mäusen zernagt war. Doch in der Mitte stand ein alter John Deere-Traktor, grün und von der Sonne ausgebleicht. Carter starrte ungläubig. Der Schlüssel steckte tatsächlich noch im Zündschloss, genau dort, wo sein Großvater ihn immer hinterlassen hatte. Er kletterte auf den Sitz, die Polsterung brüchig und rissig, und drehte den Schlüssel. Erst tat sich nichts. Dann hustete der Motor, stotterte, und schließlich brüllte er auf, als hätte er nur auf diesen Moment gewartet. Schwarzer Rauch quoll aus dem Auspuff, bevor der Motor in ein raues Brummen überging. Ein Blick auf die Anzeige zeigte einen halbvollen Tank. Mehr als genug, um den Truck aus der Wash zu ziehen oder sogar die Steine zu bewegen. Carter ließ den Traktor langsam aus der Scheune rollen. Die großen Reifen knirschten über das Gras, während er das Gerät in Richtung Truck steuerte. Dort angekommen, stieg er ab und suchte nach etwas, das als Abschlepphilfe taugen konnte. In einer Ecke der Scheune fand er eine schwere Kette, an beiden Enden mit großen Haken versehen. Wahrscheinlich hatte sein Großvater sie zum Herausziehen von Baumstümpfen benutzt. Carter befestigte ein Ende an der Anhängerkupplung des Traktors, das andere am Rahmen des Pickups. Langsam gab er Gas. Die Kette spannte sich, Metall ächzte, die Reifen des Traktors drehten durch. Dann setzte sich der Truck ruckartig in Bewegung. Erst nur wenige Zentimeter, dann rutschten die Vorderräder über die Kante des Grabens. Carter erhöhte den Druck, bis das Fahrzeug schließlich auf festem Boden stand. Er atmete tief durch. Seine Hände zitterten vor Anspannung. Der Truck war beschädigt, der Kühler leckte leicht, aber der Motor sprang an. Carter ließ ihn laufen, während er sich wieder dem Traktor zuwandte. Das größere Problem war die Blockade auf der Straße. Ohne deren Beseitigung kam er hier nicht weg. Der Traktor hatte vorne eine Schaufel, ein massiver Stahlbehälter, der über Hebel bedient wurde. Carter setzte sich erneut auf den Sitz, testete die Steuerung. Die Schaufel senkte sich ruckartig, hob sich dann wieder. Ungelenk, aber funktional. Er fuhr zurück zur verschütteten Straße, die etwa einen Kilometer entfernt lag. Als er dort ankam, wirkte der Felswall noch einschüchternder als zuvor. Manche Brocken waren so groß wie Kleinwagen, andere kleiner, aber dennoch schwer. Carter entschied, am Rand zu beginnen, wo die Steine weniger massiv wirkten. Er senkte die Schaufel, drückte sie gegen einen Brocken und gab Gas. Der Traktor ächzte, Reifen gruben sich in den Boden, doch langsam rollte der Stein beiseite. So arbeitete er Stunde um Stunde. Der Schweiß lief ihm in Strömen den Rücken hinab. Die Sonne stand hoch am Himmel und brannte erbarmungslos. Immer wieder stoppte er, lauschte in die Stille, doch nichts rührte sich. Nur das Dröhnen des Traktors und das Poltern der rollenden Steine erfüllten die Luft. Nach 3 Stunden hatte er einen schmalen Durchgang geschaffen. Nicht viel, gerade breit genug, dass der Truck hindurchpassen könnte, wenn er vorsichtig fuhr. Der Traktor war fast leer, die Nadel des Tanks nahe der Reserve. Carter stieg ab, wischte sich den Schweiß von der Stirn und betrachtete sein Werk. Es war eine Chance. Eine kleine, aber immerhin eine Möglichkeit, diesem verfluchten Land zu entkommen. Er dachte daran, sofort den Truck zu holen und die Passage zu wagen. Doch in seinem Inneren nagte die Gewissheit. Je länger er hier blieb, desto größer war die Gefahr, dass das Wesen zurückkehrte. Und er wusste, dass es geduldig war. Carter blickte in den Wald. Zwischen den Stämmen bewegte sich nichts, doch er spürte es wie einen unsichtbaren Blick, der durch die Stille schnitt. Er schluckte hart, kletterte in den Truck und ließ den Motor aufheulen. Jetzt gab es nur noch eine Richtung: hinaus. Luke Carter fuhr den Truck vorsichtig durch die enge Schneise, die er mit dem Traktor in den Felswall geschoben hatte. Metall kreischte, als die Türen an den Steinen entlang schrammten. Und die Stoßstange streifte mehrmals über scharfkantige Brocken. Doch dann war es geschafft. Der Wagen brach durch auf die andere Seite und Carter beschleunigte sofort. Staub wirbelte auf, die Räder rutschten über das lose Geröll, aber er hielt den Fuß fest auf dem Gas. Er wagte keinen Blick zurück. Das Bild der roten Augen in der Dunkelheit hing ohnehin in seinem Kopf. Die Erdstraße zog sich endlos, bis sie endlich in Asphalt überging. Der Wechsel war wie ein Versprechen von Sicherheit, auch wenn Carter tief in sich wusste, dass Sicherheit hier nur eine Illusion war. Die Sonne hing schon tief, als er die ersten Lichter von Alpine erblickte. Ein rotes Neonzeichen eines Motels flackerte am Rand der Straße. Er lenkte den Truck direkt auf den Parkplatz und ließ den Motor minutenlang laufen, unfähig, den Zündschlüssel loszulassen. Schließlich zwang er sich auszusteigen. Die Luft war kühl, der Himmel überzogen mit den ersten Sternen. Carter schulterte seine Tasche, betrat das kleine Büro des Motels und stellte sich an den Tresen. Eine Frau mit Lesebrille sah von einem Buch auf. »Zimmer?«, fragte sie knapp. »Ja.« Eine Nacht. Seine Stimme klang rau, beinahe heiser. Sie nickte, schob ihm ein Formular hin und verlangte die Kreditkarte. Carter unterschrieb fahrig, nahm die Schlüsselkarte entgegen und murmelte ein kaum hörbares »Danke«. Er wollte nur noch in den Raum. Zimmer 110 lag im Erdgeschoss. Der Raum roch nach kaltem Rauch und Reinigungsmittel, doch Carter achtete nicht darauf. Er verriegelte sofort die Tür, schob die Kette vor und ließ seine Tasche auf das Bett fallen. Minutenlang stand er einfach nur da, den Rücken gegen die Tür gedrückt, den Atem flach. Eine heiße Dusche spülte den Staub von Haut und Haaren. Rote Striemen von den Dornen im Wald zeichneten seine Unterarme. Er wusch sie notdürftig aus, bevor er sich in frische Kleidung zwang. Danach setzte er sich auf das Bett, die Fernbedienung in der Hand, und ließ den Fernseher laufen. Ein belangloses Sitcom-Lachen erfüllte den Raum. Das künstliche Geräusch wirkte fast beruhigend, wie eine Erinnerung an eine Welt, die noch normal war. Später bestellte er eine Pizza, aß hastig, ohne den Geschmack wahrzunehmen. Doch je länger er still saß, desto lauter wurde das Dröhnen in seinem Kopf. Bilder von Antlern, die gegen Baumstämme kratzten, von Gelenken, die sich in unmöglichen Winkeln bewegten, von Augen, die brannten wie glühende Kohlen. Sein Handy vibrierte plötzlich auf dem Nachttisch. Unbekannte Nummer mit lokaler Vorwahl. Vielleicht die Pizzeria, dachte er. Oder das Motelbüro. Er nahm ab. Hallo? Stille. Nur ein leises Knistern, wie von Wind über eine Leitung. Hallo? Wiederholte er, diesmal schärfer. Dann kam ein Laut, der ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Tief, vibrierend, ein Heulen, das sich langsam steigerte, bis es in ein schrilles Kreischen überging. Derselbe Laut, den er in der Nacht auf der Ranch gehört hatte. Carter riss das Telefon vom Ohr, warf es auf den Boden, als hätte es ihn verbrannt. Das Geräusch hallte weiter, gedämpft durch den Teppich, doch eindeutig. Erst als er den Anruf beendete, verstummte es. Er stand keuchend da. Das Herz raste, die Hände zitterten. Er war über 200 Kilometer gefahren, hatte Berge von Fels überwunden, doch das Ding hatte ihn gefunden. Oder es wollte ihm zeigen, dass Entkommen unmöglich war. Er packte sein Telefon wieder auf, starrte den schwarzen Bildschirm an. Seine Gedanken rasten. Wer hatte angerufen? War es nur ein Streich? Oder war es der Beweis, dass die roten Augen ihn nicht mehr loslassen würden, egal wohin er ging? Er ließ sich aufs Bett fallen, das Gesicht in den Händen vergraben. Der Fernseher lief weiter. Die Stimmen wirkten fern, bedeutungslos. Schließlich griff er nach der Glock, legte sie neben sich auf den Nachttisch und ließ die Lampe brennen. Die Nacht in Alpin war ruhig, doch Carter schlief nicht. Jede Bewegung draußen, jedes Knacken des Gebäudes ließ ihn hochschrecken. Er wusste, er war nicht mehr nur ein Beobachter. Er war Teil eines Spiels geworden, dessen Regeln nur das Wesen kannte. Der Morgen in Alpin brachte keinen Frieden. Luke Carter saß auf der Bettkante, die Glock noch immer neben sich, während das fahle Licht durch die schäbigen Vorhänge drang. Seine Augen waren gerötet. Die Nacht hatte er fast wach verbracht. Der Gedanke an den Anruf, an das Heulen, das durch die Leitung gedrungen war, nagte an ihm. Es war kein Zufall gewesen. Er zwang sich, das Motel zu verlassen, um Luft zu bekommen. Die Straßen der kleinen Stadt wirkten normal. Menschen gingen einkaufen, ein Lieferwagen parkte am Straßenrand, ein Hund bellte hinter einem Zaun. Doch alles erschien Carter wie eine Kulisse, hinter der sich etwas Unsichtbares verbarg. Er kehrte rasch zurück, packte seine Tasche und verließ Alpin, ohne sich offiziell abzumelden. Sein Weg führte ihn nach San Antonio. Dort kannte er sich aus. Dort lag sein Apartment und dort wollte er zumindest die Illusion von Sicherheit wiederfinden. Unterwegs meldete sich Mark Bennett von West Crest Development telefonisch. »Luke, wir haben gestern keine Daten von dir bekommen«, sagte Bennett, seine Stimme klang ungeduldig. »Hast du die Vermessung abgeschlossen?« Carter hielt das Telefon fest ans Ohr, während er den Blick auf die Straße richtete. Ich werde nicht zurück auf das Land gehen. Ihr müsst eure eigenen Leute schicken. Eine Pause, dann ist es ein Problem mit der Grenze oder etwas, das wir wissen sollten. Es ist privat, erwiderte Carter und biss sich auf die Lippen. Ich unterschreibe die Unterlagen, aber ich setze keinen Fuß mehr auf das Gelände. Bennett seufzte hörbar. Gut, das verzögert den Zeitplan, aber wir schicken ein Team. Rechne nächste Woche mit den Dokumenten. Das Gespräch endete, doch Carter fühlte keinen Trost. Er wusste, dass es nicht bei einem einfachen Verkauf bleiben würde. In San Antonio angekommen, zog er sich in sein Apartment zurück. Er ließ die Jalousien unten, schob den Safe in den Schlafzimmerschrank und legte die Remington hinein. Die Glock blieb griffbereit. Doch Ruhe stellte sich nicht ein. Jede Nacht lauschte er auf Geräusche, auf ein Heulen, das aus der Ferne kommen könnte. 2 Tage später rief Bennett erneut an. Seine Stimme klang angespannt. Unser Team war draußen. Sie sind nach wenigen Stunden zurückgekommen. Sie weigern sich, auch nur eine Nacht auf der Ranch zu verbringen. Keine Erklärung, nur Schweigen. Carter schluckte. Dann wissen Sie, dass etwas nicht stimmt. Ich weiß nur, dass wir Termine einzuhalten haben, entgegnete Bennett. Aber wenn du nicht willst, dass wir weitermachen, unterschreibst du eben mit jemand anderem. Es gibt das Angebot des Conservation Trust. Nach dem Telefonat stand Carter lange am Fenster. Der Trust hatte ein deutlich niedrigeres Angebot abgegeben. $800.000 statt 2 Millionen. Doch das Land würde in diesem Fall unter Schutz gestellt, unberührt, niemand würde dort bauen. Der Gedanke daran ließ ihn das erste Mal seit Tagen ruhiger atmen. Ein Termin bei der Anwältin Barbara Whitman brachte Klarheit. Sie legte die Verträge vor und schob sie ihm über den Tisch. Es ist ein erheblicher Unterschied, Luke. Sind Sie sicher, dass Sie auf so viel Geld verzichten wollen? Ich bin sicher. Seine Stimme zitterte nicht. Whitman nickte, deutete auf die Stellen, die er initialisieren sollte. Als Carter seinen Namen auf die letzte Seite setzte, fühlte er eine Last von sich abfallen. Das Land gehörte nun dem Trust. Es würde bleiben, wie es war. Und was immer dort lebte, würde ungestört bleiben. Doch damit endeten die Fragen nicht. Zurück im Apartment begann Carter zu recherchieren. Er suchte in alten digitalen Archiven, in Foren, in vergessenen Zeitungsartikeln. Immer wieder tauchten Berichte auf. 1923. Ein Jäger verschwand spurlos nahe Alamito Creek. 1936. Ein Mann aus Marfa, vermisst, nur seltsame Spuren blieben. 1952. Ein Rancher verschwand, die Suche blieb ergebnislos. 1977. Ein Tourist meldete ein aufrechtgehendes Reh mit Geweih, kurz bevor seine Begleiterin verschwand. Die Schlagzeilen wiederholten sich wie ein Muster. Verschwundene Menschen, rätselhafte Spuren, nie eine Erklärung. Noch tiefer stieß Carter auf ein Dokument über die Jumano, das indigene Volk, das einst in West Texas lebte. Es erzählte von einem Wächtergeist, El Venado Hueco, dem hohlen Hirsch. Er galt als Beschützer heiliger Orte, besonders von Begräbnisstätten. Er konnte wie ein normales Tier erscheinen, doch sobald sein Territorium bedroht wurde, erhob er sich auf 2 Beine und verjagte Eindringlinge. Carter legte die Hände auf die Tastatur, verharrte und starrte auf die Worte. Das Wesen war kein Zufall, kein einzelnes Tier. Es war Teil einer Legende, die älter war als die Ranch seiner Großeltern. Die Erinnerung an den Schädel auf dem Zaunpfosten, den Kreis aus Knochen, kam zurück. Zeichen, die nicht nur Warnung waren, sondern vielleicht auch Abgrenzung, und er hatte sie gestört. Er schaltete den Bildschirm aus, saß lange im Dunkeln. Der Gedanke, dass er dem Wesen vielleicht nun selbst gehörte, ließ ihn nicht los. Das Land war geschützt. Doch was, wenn es nicht nur um das Land ging? Die Tage in San Antonio vergingen, doch Ruhe fand Luke Carter nicht. Er ging seiner Arbeit nach, stand morgens auf der Baustelle, prüfte Pläne, sprach mit Arbeitern. Für Außenstehende wirkte er normal, Doch in Wahrheit war jeder Schritt begleitet von dem Gefühl, dass etwas in seinem Rücken lauerte. Abends kontrollierte er mehrfach die Türschlösser, ließ die Jalousien unten und schlief nur mit der Glock neben dem Bett. Eine Woche nach der Unterzeichnung des Vertrags beim Conservation Trust fand er ein Paket vor seiner Wohnungstür. Kein Absender, kein Poststempel, nur sein Name in schwarzer, hastiger Schrift. Carter hob es vorsichtig auf, als handle es sich um etwas Zerbrechliches oder Gefährliches. Seine Hände zitterten, während er das Paket auf den Küchentisch legte und langsam öffnete. Darin lag ein Foto. Es zeigte das Ranchhaus am helllichten Tag. Der Himmel war klar, das Gras trocken und gelb. Alles sah vertraut aus, bis auf die Gestalt auf der Veranda. Hoch, grotesk. Die Antler, die ragten so weit empor, dass sie das Dach berührten. Die Beine waren in unmöglichen Winkeln geknickt, die Arme zu lang und die Augen, tiefrot, starrten direkt in die Kamera. Carter ließ das Foto fallen. Es glitt zu Boden, landete auf der Rückseite. Dort standen Zahlen, Koordinaten und darunter ein Satz: Es wartet. Sein Magen krampfte sich zusammen. Jemand war dort draußen gewesen, nahe genug, um das Bild aufzunehmen und nah genug, um ihm die Botschaft direkt vor die Tür zu legen. Er hob das Foto wieder auf, starrte die roten Augen an, die ihm selbst durch das Papier wie glühende Kohlen entgegenblickten. Dann holte er ein Feuerzeug aus der Schublade, hielt die Flamme an die Ecke des Fotos und sah zu, wie es schwarz wurde, sich kräuselte und schließlich zu Asche zerfiel. Er spülte die Reste in den Abfluss, als könne er so auch die Bedrohung hinfortwaschen. Doch innerlich wusste er, dass es nicht verschwunden war. 2 Wochen später, tief in der Nacht, wachte Carter auf. Der Fernseher, den er als ständige Geräuschquelle laufen ließ, war durch den automatischen Timer ausgegangen. Der Raum lag in Stille. Nur das Summen des Kühlschranks war zu hören. Dann kam es. Ein Laut, der ihn aus der Lethargie riss. Ein Heulen, tief, vibrierend, ansteigend, bis es in ein Kreischen überging. Er griff nach der Glocke, schlich zum Fenster und zog den Vorhang vorsichtig ein Stück zur Seite. Der Parkplatz vor dem Gebäude lag im fahlen Licht der Laternen. Autos standen reglos da, kein Schatten bewegte sich. Doch das Heulen war so nah, als stünde es genau zwischen den Fahrzeugen. Carter trat zurück, das Herz raste. Er wusste, dass es ihn erreicht hatte. Es war nicht mehr nur an die Ranch gebunden. Es hatte seinen Weg in die Stadt gefunden. Zu ihm. Ganz gleich, wie viele Kilometer dazwischen lagen. Von da an änderte sich sein Leben. Er antwortete auf keine unbekannte Nummer mehr. Jede Nacht überprüfte er Fenster und Türen, als könnten Schlösser und Riegel ihn schützen. Er kaufte einen kleinen Waffenschrank und stellte ihn in den Schrank seines Schlafzimmers, füllte ihn mit der Remington und zusätzlicher Munition. Doch es war nicht nur die Angst vor einem Angriff. Es war das Wissen, dass er beobachtet wurde, dass er Teil von etwas geworden war, das älter war als jede Stadt, älter als jede Karte. Einmal, spätabends, hörte er Schritte auf dem Flur vor seiner Wohnung. Langsam, schwer, wie das Tappen von etwas, das nicht ganz menschlich war. Als er die Tür öffnete, war der Flur leer. Nur das schwache Licht der Deckenlampe flackerte. Aber auf dem Boden, direkt vor seiner Tür, lag ein einzelner kleiner Knochen, weiß, makellos. Carter hob ihn nicht auf. Er starrte ihn minutenlang an, bevor er ihn mit dem Fuß in eine Ecke schob und die Tür erneut verriegelte. In dieser Nacht schlief er nicht, lauschte nur in die Stille, wartend auf das nächste Geräusch. Das Wesen hatte ihn nicht vergessen, und es würde ihn nicht vergessen. Die Nächte in San Antonio waren für Luke Carter zu einer Abfolge aus Wachen und Horchen geworden. Kein Schlaf war mehr tief, jeder Laut ließ ihn auffahren. Das Heulen, das manchmal von weit draußen in die Vororte zu dringen schien, folgte ihm wie ein unsichtbarer Schatten. Das Foto, die Knochen vor seiner Tür. Alles deutete darauf hin, dass das Wesen keine Distanz kannte. Doch eines Morgens klingelte das Telefon. Es war der Conservation Trust. Eine Rangerin bat ihn, sich mit ihnen vor Ort zu treffen. Sie wollten die Grenzen abgehen, alte Markierungen überprüfen. Carter wollte zuerst ablehnen, doch ein Teil von ihm wusste, dass er nicht ewig fliehen konnte. Vielleicht gab es einen Weg, das Wesen zu besänftigen. Vielleicht war es kein Kampf, sondern eine Forderung. 2 Tage später stand er erneut in der Landschaft, die er verlassen wollte. Die Sonne brannte, doch die Luft war still. Neben ihm gingen die Rangerin und eine Historikerin, die sich mit den Überlieferungen der Yumano befasste. Sie sprachen von alten Gräbern, von Legenden, die das Land durchzogen. Die Koordinaten, die auf der Rückseite des Fotos gestanden hatten, führten sie zu einem Ort am südlichen Rand des Besitzes. Dort erhob sich ein Kreis aus flachen Steinen, kaum mehr als kniehoch. Dazwischen lagen Knochen, teils alt und brüchig, teils frischer. Carter erkannte sofort das Muster. Es war kein improvisiertes Ritual, sondern ein Grenzzeichen. "Das ist ein Begräbnisplatz", erklärte die Historikerin leise. "Die Yumano haben ihre Toten hier beigesetzt. El Venado Hueco war ihr Wächter. Wer die Grenze überschritt, störte nicht nur das Land, sondern auch die Seelen, die hier ruhen." Carter kniete nieder, spürte den trockenen Boden unter seinen Fingern. Er erinnerte sich an den Schädel auf dem Zaunpfosten, an die Kreise aus Knochen, die er unwissend zerstört hatte. Mit zittrigen Händen legte er ein Bündel auf die Steine. Darin befanden sich die beglaubigten Unterlagen, die den Schutzstatus des Trusts bestätigten, sowie eine Handvoll Erde vom Grab seines Großvaters. Sein eigener Beitrag, ein symbolischer Rückzug. "Das Land bleibt unberührt", sagte er mit rauer Stimme. "Keine Häuser, keine Straßen. Es gehört euch." Die Frauen sahen ihn schweigend an, verstanden, dass dies mehr war als eine formale Geste. Als die Sonne hinter den Hügeln sank, geschah es. Zwischen den Bäumen am Rand der Ebene bewegte sich eine Gestalt. Groß, aufrecht, die Antler ragten gegen den roten Himmel. Carter hielt den Atem an. Das Wesen trat langsam hervor, doch diesmal blieb es auf Distanz. Es neigte den Kopf, die Augen glühten, dann senkte es sich auf 4 Beine, drehte sich um und verschwand im Schatten. Kein Laut, kein Heulen, nur das Rascheln der Blätter, als wäre es nie da gewesen. Carter fühlte, wie eine unsichtbare Schlinge sich von seiner Brust löste. Zum ersten Mal seit Wochen konnte er tief einatmen. Er wusste, dass es kein Sieg war. Es war ein Pakt. Das Wesen hatte verstanden, dass er nicht mehr als Eindringling kam, sondern als Überbringer einer Botschaft. Zurück in San Antonio vergingen die Nächte anders. Die Heuler verstummten. Die Anrufe hörten auf. Wochen vergingen ohne Zwischenfälle. Carter ging wieder seiner Arbeit nach, stand morgens auf, sprach mit Kollegen, versuchte, sich an ein Leben ohne ständige Furcht zu gewöhnen. Eines Tages erhielt er Post vom Trust. Fotos der neuen Grenzmarker, die sie gesetzt hatten. Schilder mit dem Hinweis auf den Schutzstatus, klare Linien, die den Bereich abgrenzten. Carter betrachtete die Bilder lange. In seinem Inneren war er sicher, dass dies die Grenze war, die das Wesen verlangte. Einige Wochen später fuhr er selbst noch einmal hinaus. Er hielt den Wagen am Rand des Landes, stieg aus und ließ den Blick schweifen. Das Ranchhaus stand noch, verfallen, einsam, doch friedlich. Der Wind strich durch das Gras, trug den Duft von Staub und Erde heran. Keine roten Augen, keine Geräusche, nur die Weite von West Texas. Er blieb minutenlang stehen, dann stieg er wieder ins Auto. Auf dem Rückweg war der Himmel klar, die Sonne brannte golden und zum ersten Mal seit langer Zeit hatte er nicht das Gefühl, gejagt zu werden. Die Grenze war gesetzt. Der Wächter hatte sein Land. Und Carter wusste, dass er das Glück gehabt hatte, mit heiler Haut zu entkommen.